das waren so viele Frameworks und Konzepte und Themen, die dann man versucht zu implementieren, was aber unmöglich ist. Ja? Du weißt es selbst, entscheide dich für eins und dann hoffentlich wird das da. Aber von extern zu stark ein Bild verfolgt, was so der, was ist der Gründer, wie der sein sollte, sozusagen halt, ja. Aber mich nie gefragt, will ich überhaupt diese Art von Gründer sein? Und also das war für mich einfach so eine unglaublich belastende Zeit. Ich dachte mir, okay, rückwirkend, wo ich drin war, habe ich das nicht so belastend gespürt, weil ich dann voll drin war. Aber jetzt, wo ich zurückblicke, denke ich mir, boah, das war schon unglaublich anstrengend.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan, freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben ein super spannendes Thema, eins meiner Lieblingsthemen heute für dich, und zwar, wie sich das Leben als Gründer eigentlich darstellt oder als Gründerin und vor allen Dingen, was die Downsides davon sind, was vielleicht auch die Aspekte sind, über die man nicht so gerne spricht. Und unser Gast ist prädestiniert dafür, genau darüber zu sprechen, und zwar Vlad Lata, der sehr, sehr erfolgreich Konux mit aufgebaut hat, unter anderem mit Andreas Kunze, den ich auch sehr gut kenne, der vor 5 Jahren mal bei einem Buchprojekt mit mir zusammen mitgemacht hat, und die hatten es geschafft, Konux auf fast eine Milliardenbewertung zu bekommen. Und Vlad ist dann vor 2 Jahren circa rausgegangen, hat AV Medical gegründet, eine wieder sehr, sehr erfolgreiche Firma. Hochspannend, was sie machen, das erfährst du alles hier in unserem Gespräch. Und wir tauschen uns primär darüber aus, was das Ganze mit einem menschlich macht und auch, wie er für sich die Frage beantwortet, was will ich eigentlich für ein Mensch dabei sein, weil das häufig zu kurz kommt und wir als Gründer stark nach außen kehren, was alles gut läuft und wie toll die Dinge laufen, um dann vielleicht neue Investoren für uns zu gewinnen, und selten darüber sprechen, okay, wie geht es uns eigentlich wirklich damit? Und das Thema mentale Gesundheit ist eins, was wir bei Von Morgen sehr stark in den Vordergrund gerückt haben, da ja letztes Jahr auch eine größere Staffel zu produziert haben. Und da tauchen Vlad und ich sehr tief ein. Das ist ein sehr persönliches Gespräch geworden, bin ihm da auch sehr dankbar, wie offen und ehrlich er über seine Learnings und schwierigen Phasen gesprochen hat. Und ich bin mir wirklich sicher, du wirst hier sehr viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vlad, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, hier live bei uns im Von Morgen Office. Schön, dass du da bist.
Freue mich, hier zu sein, Jonathan. Danke für die Einladung.
Wir hatten uns ja vorgenommen, ein sehr ehrliches, offenes Gespräch über das Gründerdasein zu führen. Und ich kenne einen Co-Gründer von Konux damals sehr gut. Andreas Kunz habe ich vor 6 Jahren getroffen, damals ein Buch über junge Überflieger gemacht, der war jetzt hier bei euch, und er hat uns beide zusammengebracht, und wir hatten ein sehr, sehr schönes erstes Gespräch und haben dann gesagt, lass uns mal darüber reden, und vielleicht starten wir direkt da durch. Erzähl doch mal, warum du überhaupt Unternehmer bist.
Ich würde sagen, wie viele Sachen in meinem Leben, die mir passiert sind, ist auch eine Sache, die ich nicht explizit gesucht habe, aber wo ich einmal drin war, realisiert habe, ist etwas, was ich mich sehr gut wiederfinde. Wir waren noch im Studium, und der Andi hatte mich damals angerufen und hat gesagt, hey, ich habe so ein Patent, was ich nicht ganz verstehe. Du bist der einzige Freund, den ich kenne, der Informatik, Elektrotechnik studiert. Kannst du dir das mal anschauen? Habe ich mir angeschaut, meinte ich, okay, kann interessant sein. Meinte er, hey, wollen wir zusammen auf das Thema eine Firma gründen? Und ich dachte mir, okay, bei BMW war ich, es hat mir nicht gefallen. Ich war hier im Patentamt nebenan, hat mir das nicht gefallen. Ich dachte mir, okay, lass mal das probieren halt, ja. Und dann waren wir halt direkt drin, haben dann auch gestartet, Dennis und Max. Und dann hat es mir schon sehr stark gefallen, weil ich gesehen habe, ich kriege sehr viel Energie aus einer Seite, Menschen ermöglichen, gut zu sein in das, was sie machen, gleichzeitig komplexe Probleme auseinanderzunehmen und versuchen zu lösen oder wirklich auch andere Wege zu gehen, wo Menschen sagen würden, geh nicht hin. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Und dann habe ich festgestellt, okay, das macht mir ganz viel Spaß. Ich scheine das auch relativ gut zu können. Mache ich mehr davon. Und das versuche ich auch mittlerweile auch ein bisschen zurückzugeben und mit jungen Gründern zu sprechen, zu Mentoren. Wir machen auch ein paar Investments mit Andy und die anderen zwei. Und da auch gefühlt ein bisschen andere Werte mitzugeben hat. Ja, also auch für das Gespräch heute haben wir ja ein Vorgespräch. Es ist sehr viel so, im Englischen würde man es nennen Clout. Ja? Also es gibt sehr viele Leute gefühlt in diesem Gründerdasein, die da sind, nur um weil sie denken, das kommt mit Fame oder mit Geld oder es kommt mit suchen die Anerkennung von draußen hat, ja, aber nicht dann motiviert gefühlt die Arbeit wirklich im Kern bis zu Ende zu machen und den Hustle zu Ende durchzuführen halt, ja. Und dann realisieren sie, wenn sie das dann machen müssen, dass es halt ganz viel ist, und dann versuche ich auch ein bisschen da Geile zu geben. Aber da können wir nochmal länger drüber sprechen. Aber ich bin Gründer, weil ich reingekommen bin und es hat mir Spaß gemacht und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das ein bisschen länger.
Ich finde es immer spannend, die Motivation zu hören und zu verstehen, ist es bei mir zum Beispiel persönlich ist immer eine Liebe zur Sache. So, ich mache die Dinge, die ich unternehmerisch angehe, weil ich einfach das Thema liebe. So, ich habe so eine Freude dafür und dann sage ich, okay, dann ist bei mir tatsächlich immer organisch eine Organisation dann daraus entstanden, weil wir gesagt haben, hey, das könnte auch ein Business Case sein. Was gibst du den Gründer und Gründerinnen mit denen du arbeitest, wo du sagst, okay, weil die Motivation, das nehme ich auch sehr stark wahr, ich war vor 3 Wochen in Brasilien bei so einem größeren Gründerhub, da habe ich ganz viele Gründer getroffen und die haben alle gesagt, hier kommen große Firmen, die kippen Ideen rein und wir nehmen uns eine Idee und dann machen wir was draus. Die sind Gründer, weil irgendwie Gründer sein schick ist. Und ich glaube, dass das nicht die richtige Motivation ist, weil ich glaube, wenn es mal richtig hart wird, dann bleibst du nicht am Ball.
Ja. Es ist eine der ersten Fragen, wenn mich Leute kontaktieren, die noch in der Vorgründungsphase sind und sich quasi so überlegen, hey, wollen wir jetzt gründen? Auch im CDTM viel ist ja so eine gefühlte Expectation, dass du, wenn du da drin warst, dann auch was gründest. Und dann die erste Frage, die ich stelle, ist so, warum? Also, was ist der Treiber? Warum willst du gründen? Mhm. Und dann merkst du schon sehr oft, wie die Leute einfach nicht eine Antwort dafür haben, sondern sie die folgen dann sehr oft zu, weil ich denke, das ist das Beste für das Skillset, was ich habe. Und das sind 21-Jährige. Da denke ich mir so, du kannst nicht mit 21 wissen, was das Beste für dein Skillset ist. Das wirst du später im Leben erfahren. Was ich immer versuche, ist dann mit den Gründern zu sprechen und so ein bisschen bei der Frage zu begleiten, und uns einfach eine super eine ehrliche Antwort zu bekommen. Machst du, weil du Financial Independence suchst? Mhm. Ja? Machst du, weil du eine persönliche Emotion mit dem Thema hast und dich das Problem beschäftigt hat und deswegen willst du es machen? Machst du es, weil du gezwungen dich fühlst, weil es andere Leute machen, das auch zu tun hat? Ja? Und einfach durch diese Fragen mit denen durchzugehen, rauszufinden, was ist das? Und einfach ehrlich mit sich selbst zu sein, weil auch Financial Independence ist auch etwas, quasi, was sehr gerechtfertigt ist, zu machen hat. Ja? Also wir müssen nicht alle hier auftreten und sagen, hey, wir wollen nur die Welt verändern, sondern wenn du es deswegen machst, dann sei einfach ehrlich zu dir, weil es sind andere Businesses, die du aufbauen kannst. Ja? Es gibt Gründe, nicht nur, ich baue eine Company, raise Venture Capital, bringst dann die Börse. Das ist so ein Weg, ja? Aber es gibt 50 andere Wege, wo du das, was du brauchst, zurückbekommst. Aber so ein bisschen bei dieser Frage zu begleiten. Und ich hatte auch ein paar Fälle, wo dann Leute wirklich dann festgestellt haben, sie haben es gemacht, weil sie sich gezwungen gefühlt haben von anderen Menschen in ihrem Umfeld, haben dann nach 2-3 Monaten kamen sie zu mir und sagen, hey, danke, dass du mich damals das gefragt hast, weil ich habe eigentlich nicht festgestellt, ich will gar nicht gründen. Ich will mich irgendwo einstellen und an diesem Thema arbeiten, was mir Spaß macht halt. Ja, so. Aber niemand stellt sich diese Fragen, weißt du, das ist so ein Hamsterrad, wo dann immer wieder weiter geht halt, ja. Und einfach nur die Frage zu stellen, habe ich gesehen, so, wow, daran habe ich gar nicht gedacht.
Du hast gerade vom CDTM gesprochen, das ist ja, vielleicht kannst du 2-3 Takte dazu sagen, für die nicht wissen, was es ist, weil ich meine, ihr habt euch ja auch damals kennengelernt, oder Andi und so, euer Gründerteam in dem Rahmen?
Wir haben uns während der Uni kennengelernt und da haben sich unsere Wege ein bisschen gesplittet. Mhm. Ich bin dann zum CDTM gegangen, der Andi zum Management. Das sind vergleichbare Programme von der TU München. Das CDTM nennt sich Center for Digital Technology and Management und das ist ein Programm, wo du eigentlich eine diverse Gruppe von Menschen, das heißt, wir waren Informatiker, Maschinenbauer, BWLer, Ärzte dabei, also wirklich so eine breite Gruppe an Menschen, beibringst, wie können sie erstmal Trends erkennen, wie können sie ein Produkt gestalten, wie sollten sie mit Kunden arbeiten, und es ist so ein Entrepreneurship Study, könnte man das nennen, ja. Und man arbeitet sehr viel auch mit anderen Firmen in diesem Programm, damit man auch konkretere Use Cases hat, an die man arbeiten kann. Es hat sich aber über die Zeit dann so entwickelt, dass aus dem CDTM sehr viele große Companies rausgekommen sind. Also damals, wo ich gestartet hatte, gab es nur Stylight, Freeletics und eGym. Das waren so die Paradebeispiele. Jetzt hast du mittlerweile Personio, ist ein komplettes ZTM-Team gewesen. Trade Republic ist ein ZTM-Gründer. Forto hat auch zwei ZTM-Gründer. Wir bei Konux waren zwei ZTM-Gründer. Du hast Tier, glaube ich, war auch ein ZTM-Gründer. Das waren so die richtig großen Companies, aber du hast auch noch ein Alasco und die Freeletics-Jungs machen eine neue Company aktuell. Es gibt auch gerade die zweite Generation an Companies, die von Leuten entstehen, die schon mal was gegründet haben und wieder was Neues probieren, aber auch eine jüngere Generation, die halt sehr coole neue Unternehmen aufbaut. Und es ist so eine Community von, ich glaube, die ZTM-Alumni sind insgesamt wahrscheinlich 800, 900 Leute bis jetzt. Ja, das Programm gibt es schon seit 20 Jahren, plus minus. Ich glaube, das 20 Jahre Celebration war entweder dieses Jahr oder letztes Jahr. Aber scheinbar treffen sich sehr viele Menschen dort, die wirklich auch an Gründung interessiert sind. Und wenn du dann andere Menschen findest, die das Gleiche wollen wie du, dann natürlich entstehen dann Themen daraus, die sehr interessant sind. Und Manager Morris, ungefähr das Gleiche. Aber vom Unternehmertum gefördert. Ähnliche Kurse, ähnliche Programme sozusagen, die du da durchgehst. Da entstehen auch gute Companies. Ich kann jetzt keins nennen, außer Kunst, weil ich nicht so drin bin, aber aus dem Unternehmertum, das Unternehmertum hat ja zum Beispiel Israel Aerospace sehr, sehr lange beleidigt, was auch eine starke Company aus München ist. Es gibt noch Inveox, glaube ich, das ist auch ein anderes Unternehmen. Also das ist auch nochmal vielleicht mehr fokussiert auf Deep Tech von der Perspektive. Und dann haben sich unsere Wege getrennt und dann habe ich ein paar Kurse von Management gemacht. Adi hat ein paar vom ZDM, also wir konnten beide davon profitieren, dass wir in den zwei Programmen drin waren. Und dann haben wir dann quasi aus dem Programm raus, dann hatten wir schon gestartet, aber dann haben wir die Company schon angefangen.
Würdest du sagen, dass der beeindruckende Track Record, den dieses Programm hat, dann darauf basiert, dass du viele wertvolle Inhalte lernst, die dich aufs Gründen vorbereiten? Oder würdest du sagen, das ist der Spirit, das ist die Community, das ist irgendwo so, dass du die Möglichkeit hast, dann auf ein gewisses Netzwerk zuzugreifen?
Ich würde sagen, beides, also auf einer Ebene die Community im Sinne von, ich hatte nie über Gründe nachgedacht, bevor ich beim ZTM gekommen bin. Und da ist es schon sehr oft ein Thema. Und du wirst sehr früh konfrontiert mit Leuten, die Sachen gegründet haben. Ich weiß zum Beispiel, dass die Stylight-Jungs, jetzt Alasco, Kurse am ZTM zum Beispiel halten und auch andere Gründer immer wieder zurückgehen und dann versuchen, was zurückzugeben. Und also es öffnet einfach mal dein Horizon.
Ja.
Und da fängst du drüber nachzudenken. Gleichzeitig von den Inhalten, für mich als Nicht-BWLer war es sehr interessant, andere Sachen zu lernen. Ja, also wie mache ich jetzt Design-Thinking oder wie spreche ich mit Customers, wie mache ich ein Market-Research. Es waren sehr viele neue Sachen, die du im Informatik- oder Technik-Studium gar nicht mitbekommst. So. Andere Leute, die eher einen BWL-Hintergrund haben, würde ich wahrscheinlich sagen, ist so die Lernkurve kleiner, weil es ist deutlich schwieriger, Informatik zu lernen in einem Jahr, als unterschiedliche Market-Berechnungen, Approaches. Aber die profitieren natürlich auch von dem einfach Exposure zur Technologie halt, ja, dass du dann jeden Tag mit Leuten sitzt, die komplett woanders herkommen. Und nicht nur inhaltlich, aber auch unterschiedlichen Orten aus der Welt. Also wir hatten Leute, die aus der Türkei hier waren, aus Indien, aus China. Das ist einfach nochmal anderes Spread. Ja? Ja. Und das hast du im Studium sehr selten. Ja? Im Studium hast du sehr oft diesen einen fixen Track, immer die gleichen Leute, sehr viele Leute ähnlicher Art und sehr wenig Eye-Opening-Momente, wo jemand dann, also bei uns im Elektrotechnik-Studium war sehr klar, du studierst Elektrotechnik und gehst du zu BMW oder Siemens. Das war so auf diesen Track, wurdest du gesetzt hat. Ja? Und that's it. Über alles andere wurde gar nicht gesprochen. Ich hoffe, heute mehr sozusagen, aber damals war es relativ wenig.
Ich glaube, dass in der heutigen Zeit das extrem wichtig ist, dass du diese Multifacetten hast, ja, dass du verschiedene, ja, Perspektiven, dass du verschiedene Disziplinen zusammenbekommst. Ich finde es ganz interessant, weil ich werde häufig von jungen Menschen gefragt, würdest du in der heutigen Zeit überhaupt noch empfehlen zu studieren? Und ich finde, es ist gar nicht so eine triviale Frage, weil ich sage, wenn du Arzt oder Ärztin werden willst, na klar, du brauchst ein Medizinstudium, du brauchst ein Jurastudium, wenn du Anwalt werden willst. Du musst, um Lehrer werden zu können, Lehramt studieren. So, das sind Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde zu sagen, ich meine, wenn ich mir meinen jüngsten Bruder zum Beispiel anschaue, der hat nicht studiert, der ist ein erfolgreicher Gründer. Und der hat halt viele Praktikas gemacht. Der hat in viele Organisationen reingeschaut. Was empfiehlst du, wenn du gefragt wirst, hey, wenn ich den unternehmerischen Weg gehen möchte, soll ich studieren oder nicht?
Ich glaube, dass, also ich würde auf das Studium weniger blicken, also erstmal auf die Frage zu beantworten, ja. Ja. Und ich würde weniger auf das Studium blicken, dass es dich für das Unternehmertum vorbereitet, aber es gibt dir die Chance, als Person erwachsener zu werden. Mhm. Ja? Und das, finde ich, sollte man nicht unterschätzen. Halt. Ja, also du hast im Studium noch für einen Zeitraum von 3-4 Jahre, je nachdem, wie lange du es machen willst, weil du machst noch einen Master, dann ist es 5 Jahre, aber du hast schon guten Raum, wo du unterschiedliche Sachen ausprobieren kannst. Du bist auch nicht so in einem Druck, dass du sagst, okay, ich muss jetzt unbedingt was deliveren. Mhm. Ja? Du kannst dich mit Menschen treffen, du kannst reisen, du kannst viele unterschiedliche Sachen erleben, die dich dann zu einem besseren Gründer machen. Mhm. Ja? Ich schaue immer, wenn ich mit Gründer spreche, sage ich immer auch, ich würde auch nicht direkt nach dem Studium gründen. Ich würde erst vielleicht 1-2 Jahre in eine gute Company arbeiten und dann gründen, weil du einfach deine Chancen maximierst, dass deine Gründung funktionieren wird. Mhm. Weil du wirst viele Fehler machen. Mhm. Wenn du es schaffst, von den Fehlern, welche schon davor gemacht zu haben, dann ist nochmal, also bist besser dafür gewappnet halt. Ja. Versus wenn du sehr früh reingehst, konfrontierst du dich vielleicht mit Themen, wo du einfach selbst noch nicht erwachsen genug bist, die zu handeln und die dich dann mental sehr belasten halt. Ja. Also ich sage immer, deswegen finde ich Studium gut, weniger vielleicht wegen den Inhalten, aber wegen dem Raum, das es dir gibt, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, unterschiedliche Sachen zu probieren, weißt du, einfach so mal auch Monate zusammen, wo du nichts machst, wo du einfach mal so reisen gehst oder halt whatever, was immer dich bewegt hat, ja. Weil das, du brauchst diesen Unterbau, glaube ich, um dann halt wirklich gut gründen zu können,
sozusagen. Plus, ich glaube, du lernst auch eine gewisse Arbeitsweise, die fürs unternehmerische Dasein wichtig ist. Ich sehe das gerade in einer anderen Firma von mir, wo ich merke, okay, du siehst echt einen Riesenunterschied. Hätte ich nie gedacht, ob eine Person mal ein Studium auch zu Ende gebracht hat und da ein gewisses analytisches Rangehen auch eine Sache von vorne bis hinten mal komplett zu durchdenken und nicht zu sagen, okay, ich mache ja hier was und dann, das reicht ja schon. Nein, du musst wirklich, wenn du sagst, okay, du hast die unternehmerische Verantwortung, sagen, okay, du hast eine Idee, du musst dir den Plan bauen, wie du das Ding umgesetzt bekommst und dann eine Strategie entwickeln, wie das auch läuft. Genau. Und ich glaube, dafür hilft das Studium auch sehr stark. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du mit vielen Gründern im Gespräch bist und die mit dir in Austausch gehen. Und ich glaube, dass der Grund, warum du jetzt in so einer Mentorenposition bist, natürlich damit zusammenhängt, dass du besondere Erfahrungen gemacht hast. Und vielleicht können wir mal darüber sprechen, über deine unternehmerische Reise und vor allen Dingen über die größten Herausforderungen. Weil ich glaube, um wirklich viel mitgeben zu können, muss man auch viele Täler durchlaufen haben. Muss man auch wirklich mal den Schmerz gespürt haben, weil, so nehme ich die Gründerszene in vielen Fällen wahr, darüber wird relativ wenig gesprochen. Es ist so, okay, ich bin Gründer, ich bin Gründerin, ich muss natürlich was nach außen darstellen, ich muss die Story gut erzählen, ich will ein Funding reinholen, ich will ein gutes Team.
Du musst ein Image haben.
Natürlich, das ist ganz wichtig. Ich meine, ich bin kein Freund von diesem Spruch so, fake it till you make it. Zum gewissen Ausmaß ist da natürlich was dran.
Ist sicherlich was dran.
Aber wie ist es dir gegangen? Was waren so die härtesten Phasen, die du in deinem Gründerdasein durchlebt hast?
Ich gebe dir zwei Beispiele, aber davor noch ein Punkt. Ich dachte wirklich, meine zweite Company wird viel leichter als meine erste. Weißt du, ich bin, wo ich dann bei Kungs ausgegangen bin und dann AVI gestartet habe, war es für mich so, okay, ich weiß, was ich machen muss. Halt. Ja, so, stimmt nicht. Ja, also ich habe gefühlt genauso viele Sachen gelernt bis jetzt, vielleicht wahrscheinlich noch mehr in der kürzeren Zeit und unglaublich harte Phasen durchgegangen, wo ich gedacht hätte, ich bin noch besser gewappnet, als ich in der Realität dann wirklich war. Mhm. Ja? Was waren, und dann gebe ich dir zwei, ein Beispiel von Konus und ein Beispiel von Avi Medical, weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
Vielleicht kannst du davor noch ganz kurz sagen, in deinem Switch, das ist ja auch interessant, weil du bist ja vom CTO bei Konus jetzt zum CEO. Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass du einen Rollenswitch hattest, dass es vielleicht nochmal irgendwo härter war?
Ich war bei Konus CTO. Ich war wahrscheinlich aber mehr ein Chief Product Officer als ein CTO, weil ich mich deutlich mehr beschäftigt habe mit, was brauchen unsere Kunden, ich habe viel Sales gemacht, wie bringen wir das auf unsere Roadmap. So. Es war nur damals, wir haben einen Titel vergeben am Anfang und dann sind diese Titel mit uns hängen geblieben. Aber so im Nachhinein, wenn ich reflektiere, ich war nie die technische, exzellente Person, die wirklich halt eine Technologievision aufbauen konnte. Ich bin super begeistert von Technologie und ich kenne viele Sachen, aber da es gibt noch ein Level halt. Deswegen war es für mich, glaube ich, von dem Übergang gar nicht so was anderes. Einfach nur, weil ich glaube, der größte Unterschied war, ich musste mich mehr auf Leute verlassen und früher Sachen abgeben und mich mehr darauf konzentrieren, dass ich das richtige Team um mich herum habe und weniger selbst wirklich alles umsetzen. So. Da habe ich noch viele, viele Sachen selbst gemacht. Ich habe viele Sales gemacht, ich habe viele Präsentationen gemacht, Roadmaps gebaut, viele, viele. Und ich wusste, wenn ich das bei Avi mache, dann ist das nicht wirklich the best use of my time. Mhm. Wenn ich aber jemanden richtig Gutes einstelle, der das kann, dann habe ich dem kompletten Unternehmen mehr geholfen. Das, glaube ich, war so der größte mentale Switch zwischen, weil sonst, ich gehe auch heute sehr stark in Product rein. Also das ist so etwas, was, ich sage immer, ich bin ein Product First CEO und das macht mir Spaß, das so, dafür brennt mein Herz, da gehe ich stark rein. Das ganze Thema People, einstellen, managen, Programm entwickeln, ist etwas, wofür mein Herz auch sehr stark brennt. Halt, ja? Und da lerne ich halt kontinuierlich Sachen, probiere immer Sachen aus, ich habe jetzt einfach Glück, einen sehr, sehr guten Chief People Officer zu haben, der davor bei WeFox war, bei N26 und unglaubliche Erfahrung mitbringt. Lerne ich halt unglaublich viel jeden Tag von jemandem. Also ich wüsste nicht, dass es auch noch dieses Level gibt, halt, was man als Chief People Officer machen kann.
In welcher Phase hast du dir einen Chief People Officer reingeholt? Das ist nur
Ich hab's ganz früh probiert. Ich habe wahrscheinlich einen der vierte oder fünfte Hire war jemand für People, weil es mir klar war, wie wichtig diese Funktion ist. Ja. Und ich wollte unbedingt von vornherein jemanden haben, der wirklich das gut kann. Das hat leider nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben wir dann jemand Neues eingestellt. Der Michael ist jetzt seit Oktober da. Da waren wir schon mal eine deutlich andere Größe zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe immer, auch in der Zwischenzeit, immer eine Person für People gehabt und immer geschaut, dass jemand da drauf ist, weil es einfach für mich so der ist ein People-Business halt, ja. Egal, was für Business du machst. Du musst einfach sicherstellen, dass du jemanden hast, der für die Leute aufsteht, neben dir als CEO, aber gleichzeitig versteht, wie man richtig anstellt, wie man richtig Leute managt, wie man Entwicklungsprogramme aufsetzt. So, am Ende, ich sage immer, People, Product, Profit. Also Leute zuerst, wenn du gute Leute hast, dann bauen sie ein gutes Produkt. Wenn sie ein gutes Produkt bauen, dann kommen auch viele Kunden, dann machst du auch den Satz sozusagen. Wir sind ein bisschen aber abgedreht.
Ja, wir sind abgedriftet. Du wolltest
Lektionen. Bei Konux war es einfach, wir sind in diesen Rollen gestartet, aber wir hatten, also keiner von uns hatte wirkliche Arbeitserfahrung davor, bevor, außer ein paar Praktika, die wir hier und da gemacht haben. Und es war schon, ich habe mir selbst immer einen sehr hohen Anspruch an mich gesetzt. Mhm. Und ich habe gefühlt immer diesen Anspruch hinterhergelaufen. Mhm. Ja? Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme sehr nah dran, dann ist es gefühlt immer noch weiter nach oben gerutscht. Mhm. Und das war eine unglaubliche, belastende Zeit, weil du, egal was du machst, egal wie viel ich mich angestrengt habe, egal ob ich 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, ich bin da nicht angekommen. Mhm. Und du kennst es, wenn du selbst motiviert bist halt, und du dir Ziele setzt und was erreichen willst, es ist unglaublich frustrierend für sehr lange. Es waren gefühlt ein easy 3-4 Jahre, wo ich halt immer wieder rangegangen bin halt, und dann immer wieder tiefer in mir rein und immer wieder an mich gearbeitet habe, wieder, was kann ich mehr machen, was kann ich noch mehr verändern, was kann ich noch mehr drauflegen, so, es muss etwas falsch an mir sein, so, das war irgendwann mein Gedanke, warum komme ich da nicht hin, bis ich irgendwann realisiert habe, da werde ich nicht hinkommen. Das ist nicht, wo ich hin will. Ja, und ich hatte mich so stark schon verändert, so mich gezwungen, mich zu verändern, dass ich mich irgendwann selbst nicht mehr erkannt habe. Mhm. Und dann war es, irgendwann habe ich dann realisiert, okay, das bin nicht ich. Ich muss zurückgehen zu das, was ich bin. Und manche Sachen kann ich, manche Sachen kann ich nicht, aber dann muss ich rausfinden, was ist das, was ist der Platz, wo ich mich in dem, wie ich bin, gut tun kann, ohne dass ich mich die ganze Zeit in eine Richtung zwinge, wo ich nicht hinkommen werde. Mhm. Ja? Und es war schon, also es war eine unglaublich belastende Zeit für mich, weil ich dann sehr stark in mich immer wieder reingehe und alles gequestioned habe. Weißt du, so, es war witzig für mich danach, weil sobald ich umgestellt habe auf ich, auf die Sachen, die mir wichtig sind, auch einfach authentisch zu sein, ich viel besseres Feedback von den Leuten, die mich herum bekommen habe, ja, als davor, wo ich immer dieses Bild hinterhergelaufen bin, was ich hätte nie erreichen können. Also.
Woher kam das Bild bei dir? Ich finde es ganz interessant. Also es gibt so einen schönen Gedanken, der sagt, der Vergleich ist das Ende vom Glück. Würdest du sagen, dass es vielleicht irgendwo in deiner Familie oder dass du irgendwo jemanden gesehen hast, der immer sehr viel von dir verlangt hat? Oder wo kam dieser irre Anspruch, dem du nie gerecht werden konntest, her?
Wir hatten damals eine Phase, wo wir wir haben sehr viele unterschiedliche Sachen gelesen. Also, weißt du, sehr viele Artikel digested, sehr viele Frameworks über, wie managst du Leute, wie machst du Product Roadmaps. Ich habe, glaube ich, nie in meinem Leben so viel damals gelesen, wie an anderen Zeitpunkt. Und das waren so viele Frameworks und Konzepte und Themen, die dann man versucht zu implementieren, was aber unmöglich ist. Mhm. Ja? Du weißt es selbst, entscheide dich für eins und dann hoffentlich wird das da. Aber von extern zu stark ein Bild verfolgt, was so der, was ist der Gründer, wie der sein sollte, sozusagen halt, ja. Aber mich nie gefragt, will ich überhaupt diese Art von Gründer sein? Mhm. Und also das war für mich einfach so eine unglaublich belastende Zeit. Ich dachte mir, okay, rückwirkend, wo ich drin war, habe ich das nicht so belastend gespürt, weil ich dann voll drin war. Aber jetzt, wo ich zurückblicke, denke ich mir, boah, das war schon unglaublich anstrengend.
Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass das, wie du agierst und wie du in deiner Firma unterwegs bist, nicht dem entspricht, wo du sagst, hey, so will ich als Gründer sein. Ich jag hier irgendwas, aber das entspricht gar nicht dem, wie ich sein möchte.
Wie ist dann in dem passiert? Gibt es dann so Schockmomente? Mhm. Dann hatte ich ein Kreuzbandriss plötzlich. Okay. Ich habe Fußball gespielt und dann hatte ich plötzlich einen Kreuzbandriss. So, ich hatte nie im Leben eine Verletzung oder eine OP. Und dann war ich flachgelegt. Und dann konnte ich für 2 Wochen auch nichts mehr machen. Also ich war einfach so müde und ich konnte mich mit niemandem. Und dann fängt der Kopf nachzudenken. Ja? Und mein erster Gedanke war dann, ich habe mich sehr stark gefragt, bin ich jetzt hier, weil mir das Thema Spaß macht oder weil mir die Leute wichtig sind und ich einfach eine emotionale Verbindung mit dem Unternehmen habe, dass es mein Unternehmen ist und mich deswegen da reinzwingen sozusagen. Ja? Und dann hatte ich habe ich diese Gedanken sehr lange mit mir rumgetragen. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Andy und Dennis zu dem Zeitpunkt und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, du, ich muss euch das einfach mal erzählen. Ja, das beschäftigt mich und ich bin einfach gespannt, wie ihr das seht. Und da habe ich einfach erzählt, hey, so fühle ich mich. Und dann waren die, und da werde ich mich immer dran erinnern, die waren schon zu dem Zeitpunkt gefühlt eine Entwicklungsstufe weiter und meinten zu mir, alles easy. Ja? Also es ist ja nur ein Job und es muss sich für dich gut anfühlen. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es auch in Ordnung. Halt, ja? Und du wirst nicht, das Unternehmen wird immer noch dein Unternehmen sein und wir werden immer noch deine Freunde sein und das wird alles in Ordnung sein. So. Und das war so. Ja. Das habe ich gebraucht zu dem Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, ich bin nicht falsch. Ja. Sozusagen, also ich glaube nur die ganze Zeit, dass ich falsch bin, aber eigentlich ist der Weg wieder zurück zu mir. Halt, ja. Und das war dann sozusagen auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lass uns einen Weg finden, wo ich dann auch andere Sachen machen kann. Das hat mich super gefreut. Ich bin immer dankbar noch dafür, auch heute noch, dass wir dieses Gespräch führen konnten und diese Ehrlichkeit zurückbekommen haben, mir diese Ruhe gegeben hat. Und ich wollte dir noch ein Beispiel von Avi geben.
Das ist ein sehr schöner Gedanke auf jeden Fall, den du gerade geteilt hast. Ich will das mal kurz aufgreifen. Also dieses auf sich zurückbesinnen und sich selbst auch zu erkennen. Ich meine, ich habe Philosophie studiert und einer der Leitgedanken dort ist dieser diese Inschrift am Tempel von Delphi, dieses Erkenne dich selbst. Und ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben, die wir hier, während wir auf der Erde sind, haben. Ja. Wirklich herauszufinden, okay, wer sind wir? Wer, und was wollen wir damit in der Welt bewirken? So, wie wollen wir das, was uns gegeben wurde, dann auch in die Welt tragen und verwirklichen?
Genau. Und auch, glaube ich, einfach Glücklichkeit ist in dir selbst. Mhm. Ja, es ist nicht da draußen, es ist nicht durch die Sachen, die du machst, es ist, was du dir kaufst oder was du erlebst. Das kann das Ganze amplifizieren, ja? Aber erstmal musst du es in dich selbst wiederfinden. Halt, ja? Und das strahlst du dann auch aus. Das ist dann, glaube ich, so interessant zu sehen, wie du dann auch andere Leute anziehst, wenn du mehr Peace mit dir selbst bist, auch wie du durch schwierige Situationen durchgehst, wo du dann realisierst, okay, einfach ehrlich zu sein und das zu sagen, was man fühlt, nimmt die andere Person dann auch mit. Also sehr oft, glaube ich, in diesem Gründer-Dasein ist das, man versucht, bestimmte Sachen zu sagen, wie man denkt, sie sagen sollte. Ja. Aber eigentlich ist es einfach so, sagst, was du denkst, wie du dich fühlst, halt, ja, und du wirst dann auch realisieren, wie es für die andere Person ist. Halt, ja. Und dann einfach offen sein mit der Emotion oder mit der Antwort umzugehen, aber nicht es versuchen zu managen, zu manipulieren, in eine bestimmte Art und Weise zu sagen, dass du denkst, es kommt besser an. Ganz im Gegenteil. Es kommt einfach weniger authentisch an und die Leute spüren das, auch wenn sie es vielleicht nicht sagen.
Definitiv. Ja. Was würdest du, bevor du das zweite Beispiel gibst, denn heute sagen, wenn dich jemand fragt, was willst du für ein Gründer sein, wie beantwortest du die Frage jetzt für dich? Was ist dein Bild davon, wo du sagst, okay, du hattest vorhin von dem Product First CEO gesprochen, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter.
Ja. Ich glaube, ich würde gar nicht mich fragen, was will ich für ein Gründer sein, sondern was will ich für ein Mensch sein. Mhm. Weißt du, so, das ist, weil für mich ist so, es gibt nicht zwei Personas, die man leben kann. Es gibt nur eine einzige Persona, die man haben kann, das ist sich selbst. Und was ich schon sehr stark über mich weiß, ist, ich bin sehr, ich bin ein sehr liebender Mensch. Ja. Mhm. Ich suche auch bekomme Energie von einer bestimmten Harmonie und Positivität um mich und die um mich herum existiert. Da versuche ich auch sehr aktiv beizutragen, also dass ich sehr positive Gedanken reinbringe. Ich versuche auch, wenn Sachen schlecht laufen, auch eher wieder auf das Positive zu konzentrieren. Das ist eine Arbeit, die ich gefühlt jeden Tag mache, wo ich immer ein bisschen besser werde. Es gibt noch viel, viel zu tun. Ich habe immer noch sehr oft die Situation, dass ich mir sehr viel schlechtes Gewissen mache, warum wir Ziele nicht erreicht haben oder hey, was hätte ich noch besser machen können, was hätte ich noch früher erkennen können. So. Und ich muss einfach mehr akzeptieren, die Sachen sind immer in einem Fluss und die bewegen sich und du kannst die zu gewissen Grad beeinflussen, aber es gibt auch einen großen Teil von Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, du musst einfach aufnehmen, wie sie kommen und dann quasi darauf zu reagieren. Also viel mehr Positivität, glaube ich, ausstrahlen, viel mehr Ruhe ausstrahlen. Und dann auch, glaube ich, von den, wenn wir es auf die inhaltlichen Themen rüber bewegen, ist, ich bin schon sehr gerne beschäftige ich mich mit komplexen Konstrukten auseinanderzunehmen und auch versuchen immer so einfach wie möglich die Lösung zu gestalten. Ich sage auch, eine der häufigsten Fragen, die ich meinem Team auch stelle, ist, geht es nicht einfacher? Weil ich schon sehr gelernt habe, wir sind als Menschen sehr gut, Sachen überzukomplizieren und aus unterschiedlichen Gründen und immer die Lösung schon sehr einfach ist.
Ja.
Gleichzeitig dieses People-First-Mentalität nach vorne zu bringen. Dass du wirklich verstehst, okay, dass dein Unternehmen sind die Menschen und wenn du eine gute Umgebung für die Menschen schaffst, dann wird es auch funktionieren. Wenn du es nicht schaffst, dann wird es nicht funktionieren. Und dann auf dem Weg dahin machst du viele Fehler. Ja, es ist klar, du kannst es nicht wissen von vornherein, auch es sind unterschiedliche Menschen. Ich habe jetzt eine deutlich unterschiedliche Arbeitnehmergruppe, als ich davor bei Konus habe und ich lerne sehr, sehr viel halt, ja. Aber ich glaube, wenn du ehrlich bist, wenn du transparent bist, wenn du Leuten nicht Geschichten erzählst, die dann nicht eingehalten werden, dann kann sich die andere Person immer noch entscheiden, will ich dabei sein, will ich nicht dabei sein halt, ja. Und dann lebst du mit dieser Antwort halt, ja. Aber wieder sehr oft sehe ich wieder junge Gründer, dann, dass die, um Leute einzustellen, bestimmte Sachen, Luftschlösser erzählen, die dann nicht die Realität entsprechen,
ja,
und dann verbrennst du diesen Mitarbeiter. Mhm. Ja. Doch in den Raum, ich habe vielleicht Fehler selbst gemacht. Ja. Also ich glaube, bei Corus wahrscheinlich die ersten 20, 30 Leute, die ich eingestellt habe, waren irgendwann auch alle wieder weg, mhm, weil ich so viele Fehler gemacht habe, dass die irgendwann nicht mehr konnten. Also irgendwann ist der Mensch nicht mehr bereit, neue Wege zu gehen. Halt, ja. Aber da auch wieder einfach ehrlich zu sein. Halt, ja. Und ich glaube, zwischen diesen Sachen versuche ich mich zu bewegen. Und sonst bin ich auch jemand gerne, der Sachen in Frage stellt. Mhm. Ja, also ich bin auch ich bekomme sehr viel Energie überraschenderweise, wenn jemand mir sagt, das geht nicht. Das ist für mich okay, komm, ich zeig dir, dass es geht. Ja. Und das versuche ich auch ein bisschen mehr gerade zu dosieren, weil es schon merke, für andere Leute mich rundherum anstrengend sein kann, wenn ich halt immer mehr pushe und immer mehr in Frage stelle und weil die sich nicht die gleiche Stamina haben wie mir. Bei mir ist es so, wir können uns stundenlang unterhalten und immer wieder kontern.
Ja.
Und das gibt mir immer mehr und ich werde nie müde dabei. Ja? Aber andere Menschen werden müde dabei. Das muss ich besser verstehen, also lernen zu verstehen und dann auch, wie reagiere ich in bestimmten Situationen dann darauf.
Ich mag deinen People-First-Ansatz total gerne. Also ich glaube wirklich, wenn du es schaffst, mit deiner Organisation einen Rahmen zu bauen, wo die Menschen auch das Gefühl haben, okay, hier verwirklichen sie nicht nur den Zweck der Organisation, sondern zum gewissen Ausmaß auch ihren eigenen Lebenstraum. Sie haben Parameter und es wurde ein Rahmen geschaffen, in dem sie einfach glücklich sein können. Das ist für mich auch eigentlich das höchste Ziel und der höchste Anspruch zu sagen, okay, das ist Teil, weswegen ich auch Gründer bin, weil es nichts Schöneres gibt, als zu sehen, hey, du hast ein Team und es geht auf und das Team ist happy und man arbeitet da gemeinsam an einem großen Ziel. Was waren so ein, zwei ganz plastische Fehler, die du teilen kannst, wo du sagst, die hast du gemacht? Würdest du anderen raten, sowas nie zu machen? Ich meine, du hattest über die Luftschlösser gesprochen, die man zeichnet und dann dadurch einfach ganz falsche Erwartungshaltungen geweckt werden. Aber hast du ein ganz konkretes Beispiel?
Ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Avi schaue, ich glaube, eine der großen Fehler, den wir als Organisation gemacht haben, und ich lebe alle Organisationsfehler auch als meine Fehler mit, weil ich mich in der Verantwortung sehe, diese zu erkennen und zu reagieren, ist, dass wir halt gedacht haben, dass unser medizinisches Personal, ja, anders ist als andere Organisationen, die wir einstellen. Und das ist ja nicht anders. So, die haben die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Challenges, die gleiche Motivation, ihren Job zu machen wie ein Softwareentwickler sozusagen. Ja. Und gleichzeitig wollen sie genauso viel mitgestalten wie ein Ingenieur, ja, der seinen eigenen Plan machen will, wie er seine Produkte bestellt. Ja. Und da haben sie wir einfach, anstatt eine Umgebung zu schaffen, wo wir den Leuten Möglichkeit geben, die Sachen mitzugestalten, haben wir am Anfang eine Umgebung geschaffen, wo wir Leuten sehr viel vorgegeben haben. Und ich glaube, es gibt, wenn du eine bestimmte Standardisierung erreichen willst, gibt es ein paar Sachen, die man natürlich überall gleich machen sollte, aber gleich machen ist nicht vorgeben, sondern es ist eher, hey, wir agreeen alle, dass das der richtige Weg ist, diese Themen zu machen, und dann setzen wir sie quasi so oben halt, ja. Und wir sind, da glaube ich, sind wir den Schritt gegangen, die Leute mit ins Boot reinzuholen für die Entscheidung und dann mit die Entscheidung mitzutragen, sondern sehr stark den Schritt, wir geben es euch vor. Das hat nicht funktioniert. Also, es hat uns dann in die Fresse geflogen, um das mal schön zu sagen. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam da wieder raus, aber das hätte ich mir, und was mich daran einfach so wurmt, ist, dass es etwas, was man eigentlich weiß.
Ja.
Ja, also so, es gibt keinen Unterschied zwischen deinen Employees, also sicherlich inhaltlich und was sie machen, aber die Menschen wollen alle wertgeschätzt werden, halt, ja, die wollen alle eine Umgebung haben, wo sie gut ihren Job machen können, halt, ja, und so, wenn man die gleichen Ansätze von vornherein gesetzt hätte, dann, weil die kennt man, das sind so basic People-Management-Themen, da haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ein anderes Beispiel, ich glaube, den Fehler, den man auch, ich zum Beispiel, sehr oft mache, ist, ich glaube immer an den Menschen. Ja? Und ich glaube immer, dass sich der Mensch verbessern will. Und dass er genau den gleichen Anspruch an sich selbst hat, wie ich an mich selbst habe. Aber das muss nicht immer wahr sein. Und nicht, weil die Menschen nicht vielleicht den gleichen Anspruch hatten, aber vielleicht sind sie in der Lebenssituation, wo das nicht möglich ist.
Ja. Ja?
Und dann führt es sehr oft dann zu Situationen, wo du einen Mitarbeiter in eine Rolle reinzwingst, mhm, über einen längeren Zeitraum und immer wieder Feedback gibst und immer wieder versuchst, mit ihm zu sprechen, weil du willst, dass er es schafft, ja, oder sie es schafft, aber mhm, eigentlich will er oder sie das gar nicht für sich selbst.
Ja.
Ja? Und da diesen Schritt sofort zu gehen, zu sagen, hey, was willst du? Mhm. Was ist dir wichtig? Halt, ja? Ich kann nicht sagen, was mir wichtig ist, dann schauen wir, ob wir uns einigen.
Ja.
Ist das der richtige Ort für dich, damit du erfolgreich sein kannst? Oder musst du dich davon befreien, mhm, und du kannst woanders viel erfolgreicher werden, weil es mehr zu dem spricht, was du eigentlich willst.
Ja.
Ja? Also diesen Fehler habe ich sehr oft gemacht und gefühlt für mich jetzt weniger, aber weiterhin noch, dass ich dann so Leute einstelle, wo ich mir mehr wünsche für sie, als sie sich für sich selbst wünschen. Ja. Und dann ich irgendwann unzufrieden bin, weil sie irgendwie so wünscht zu dir. Das muss ja nicht der Anspruch sein.
Ja, verstehe ich total. Ich meine, das ist schon dann die hohe Kunst, da irgendwo eine Deckungsgleichheit hinzubekommen, ja, und zu sagen, okay, deswegen gibt es die Firma und gleichzeitig haben Menschen natürlich ihre eigenen Interessen, Ziele,
ja,
Dinge, für die sie da sind, Werte und Co. Und ja, da einen guten Match hinzubekommen. Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwo ein lebenslanger Lernprozess.
Ja.
Du wolltest noch eine zweite Geschichte erzählen. Zu Avi, glaube ich.
Zu Avi.
Du hattest dein Konungs-Learning und...
Ein Struggle. Wenn du, also ein großer Unterschied zwischen Konungs und Avi. Bei Konungs haben wir ja Software verkauft an Unternehmen. So, das heißt, du baust ein Produkt und verkaufst ein Unternehmen. Das ist sehr, du kannst sehr viel beeinflussen, wie sich das entwickelt. Mhm. So. Versus bei Avi bieten wir einen hochdigitalisierten Medical Service.
Mhm.
Das heißt, am Ende die Leistung oder das Produkt wird immer durch den Mensch weitergegeben. Ja? Und es ist eine komplett andere Dynamik. Ja? Wir können natürlich heute was entscheiden, aber das wird nicht morgen umgesetzt.
Mhm.
Weil das muss dann jemand muss es dann zusammenfassen, dann muss es den Leuten erklärt werden, dann müssen die ihre Fragen stellen, dann müssen sie es ausprobieren. Halt, ja? Und dann irgendwann, vielleicht in 3, 6 Monaten, siehst du dann quasi das Ergebnis davon.
Ja.
Halt, ja? Und das ist für mich eine unglaubliche Übung, die ich gerade jeden Tag mache, Geduld zu haben und wie viel Zeit gebe ich mir, um Sachen zu sehen oder den Effekt von Sachen zu sehen.
Ja.
Halt, ja? Und ich tendiere dann sehr oft zu nochmal was anderes verwenden, weil ich den Effekt noch nicht sehe.
Ja. Ja?
Aber
ja,
ich muss einfach für mich einfach lernen, die Sachen werden einfach, haben eine andere Dynamik als das, was ich davor gewohnt bin. Die bleiben dann auch länger, dann, mhm, wenn die Leute die Sachen gelernt haben, dann bleiben sie auch länger dabei, weil das einfach tiefer drin ist, mhm, sozusagen halt, ja, und du profitierst davon, dass du dann hier ein Geschäft hast, wo immer wieder Leute zu dir kommen müssen halt, ja, also du hast nicht das Problem, dass du immer wieder Kunden hinterherläufst und das ist für mich schon jeden Tag eine Challenge, diese Geduld auszuüben und nicht mehr zu pushen halt, ja, oder nicht nach mehr zu, und was ich gesagt habe davor, dieses Dosieren halt, ja,
ja.
Sehr interessant, weil ich jetzt auch meine Frau ist ja schwanger,
mhm,
und wir werden jetzt Anfang Juli ein kleines Baby bekommen, das glaube ich wird auch wieder eine interessante ähnliche Übung sein, weil ich kann diesen Menschen dann nicht bewegen, wie ich will, sondern er muss seinen eigenen Weg halt gehen halt, ja, und er muss einfach nur patient sein halt, ja.
Ich glaube, das ist eins der aller wichtigsten Learnings, vor allen Dingen, wenn es darum geht, okay, entscheide ich mich zu gründen, Geduld mitzubringen, weil, ja, ich glaube, der Hauptfehler ist, okay, ich habe was probiert, es hat nicht geklappt und ja, fuck, dann lass ich es halt sein.
Ja,
versus,
ja,
nein, du probierst was und du guckst und wenn es nicht klappt, dann iterierst du, dann machst du was anders, dann gehst, ja, du hin und es braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, diese Geduld geht einfach aufgrund der Geschwindigkeit der heutigen Welt zunehmend verloren. Und das ist insofern, finde ich, ein Problem, weil erfolgreicher Gründer und keine Geduld haben. Natürlich musst du in gewissen Dingen eine Geschwindigkeit auf die Straße bringen und vielleicht hilft es manchmal, ungeduldig zu sein, aber wenn du, was die große Vision betrifft, keine Geduld mitbringst, dann wird es ganz schwierig.
Richtig, richtig. Ich sage immer, ein großes Unternehmen baut sich über 10, 15 Jahre auf. Das ist nicht ein 4-Jahres-Plan. Es gibt natürlich hier und da mal eine Ausnahme, aber let's be honest. Wie viele davon sind wirklich halt nachhaltige Unternehmen, mhm, gewesen, wo du sagst, okay, da wurde jetzt wirklich was gebaut, was jetzt für Generationen aufrechterhalten wird. Es gibt eigentlich ganz. Ich gebe immer auch jüngere Gründer das Beispiel Zelonis. Zelonis wurde 2012 oder 2011, glaube ich, gestartet. Halt. Also jetzt sind wir 2023, so jetzt ist es eine große Company. Mhm. So. Ja. UiPath, ich kenne, der UiPath-Gründer ist ein Angel Investor bei mir und ich hatte den, also quasi die Fortune mehrmals mit Daniel zu sprechen. Das Unternehmen gab es 15 Jahre, bevor sie die Series A geraced haben. Mhm. Ja, also das ist nicht so mal nebenbei passiert halt. Ja. Und ich glaube, das vergessen hat viele Leute, dass du, und das ist wieder interessant für mich, weil die meisten Leute verstehen ja, wenn du Geld anlegst, gibt es das Konzept von Compounded Interest. Desto länger du es hältst, desto mehr wird es halt. Ja, man kann nicht jedes Mal dich das verändern. Auch in alles, was man sonst im Leben macht, ist alles sehr viel Long-Term. Mhm. Und dann glaubt man, dass dahin ist, dass hier ein Shortcut gibt. Es gibt keinen Shortcut.
Ja. Ja.
Und deswegen sage ich auch, überlegt es euch richtig gut. Weil das ist nicht etwas, was man dann für 2-3 Jahre macht und macht man was anderes. Mhm. You can do that. Aber dann lässt du überall einfach Potenzial, was größer zu bauen auf der Straße. Es wird einfach immer dann irgendwo in between dann was sein.
Konux ist ja eine geniale Erfolgsstory. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Andi ist ja rausgegangen und ist auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Was hat bei dir dazu geführt zu sagen, du stürzt dich wieder in ein unternehmerisches Abenteuer, du gehst wieder durch den Struggle, du startest wieder von Scratch? So, was war deine Motivation, nicht zu sagen, hey, jetzt mal irgendwie ein Jahr erstmal Füße hochlegen oder irgendwo rumreisen oder dich mal ein bisschen auf dem, was ihr da aufgebaut habt, über einen längeren Zeitraum auch vielleicht ein bisschen auszuruhen?
Ich glaube, die ganz einfache, ehrliche Antwort ist so, mir hat also das Gründen Spaß gemacht. Mhm. Das war etwas, wo ich mir dachte, okay, das will ich wieder machen. Ja? Und für mich war es nur die Frage, wann. Also es war für mich, es war mir klar, dass wenn ich nach der Kurs rausgehe, ich eine neue Firma gründen will. Und es ist nur die Frage, wann. Und dann hat ist auch früher passiert, als ich eigentlich erwartet hätte. Mhm. Mein Plan war damals, ich bin Mitte 2019 dann quasi aus meiner Rolle ausgestiegen. Und dann war mein Plan, Anfang 2020 mal mit Ideen zu starten. Mhm. Und dann kamen dann so links, rechts die Themen nach. Und plötzlich war 2020, so Januar, haben wir unser erstes Investment gemacht, dann ging es schon los halt, ja. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Also ich bin auch während der Gründungszeit sehr viel gereist, weil wir halt immer einen Kunde in unterschiedliche pro Land hatten. Ja. Und das war ab einem gewissen Zeitpunkt für mich einfach teilweg. Mhm. Also ich wollte auch nach der Gründungszeit, hatte ich nicht das Bedürfnis zu reisen, sondern ganz im Gegenteil, einfach hier zu sein.
Verstehe.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich nach USA ziehen will. Mhm. Ich war dann eine Zeit lang in den USA, in Boston, bei einem sehr guten Freund von mir, weil ich Westküste war für mich klar, dass ich dort nicht hinziehe. Wir haben damals mit Andy 6 Monate gelebt und dann dachte ich mir vielleicht Boston. Das war die einzige große Reise, die ich in dem Zeitpunkt dann auch gemacht habe. Und dann, wo mich das Thema gefunden hat, dachte ich mir, okay, es ist ein sehr, sehr geiles Thema. Also finde ich sehr, sehr interessant, hat sehr viele Challenges, hat sehr viele so Dimensionen, die du dann langfristig machen willst. Und dann dachte ich mir, okay, let's go. Also ich hatte nie dieses Bedürfnis zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal und mache jetzt mal nichts sozusagen, ich weiß nicht.
Ja.
Ich finde es, aber ich glaube, es ist unterschiedlich von Gründer zu Gründer, weißt du so. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen unterschiedlich zu. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mein Leben sehr gut genießen konnte. Mhm. Egal, ob ich halt in Balkons war oder jetzt bei Avi. Ich bin auch sehr viel mit meiner Frau an unterschiedlichen Orten gewesen und ich habe nie das Gefühl, dass ich was verpasst habe.
Ja.
Und das war dann für mich so wahrscheinlich ein Treiber, wo ich nie diesen Time Off gebraucht habe, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich was verpasse. Oder dass das Einzige, was ich mir jetzt schon überlege, wo ich dann den anderen die ganze Zeit in Südafrika sehe, jetzt kann mir telefonieren, dann sitzt er schon halt in der Sonne die ganze Zeit, denke ich mir auch, ob es einen Weg gibt, wo ich vielleicht dann 1-2 Monate pro Jahr woanders bin, wo es einfach viel schöner, sonniger ist, weil das Wetter in München fängt schon mich langsam so an, ein bisschen zu ärgern manchmal. Das ist schon was ich mir, weil ich denke mir, okay, das ist einfach, heute kannst du es viel besser organisieren.
Ja.
Wäre interessant, auch sowas mal zu probieren. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen getriggert hat. Warum soll ich? Weil Arbeiten macht mir Spaß. Mhm. Aber gutes Wetter ist schon mal nochmal.
Ja, das ist eine andere Lebensqualität. Ja. Ich habe genau den gleichen Gedanken tatsächlich. Ich will auch, ich denke so, Mann, also der Januar, Februar, so die Zeit, so, es gibt so 3-4 Monate im Jahr, wo ich mir denke, wenn ich von irgendwo anders arbeiten könnte, ist schon nochmal auch eine andere Energie, die du da auftankst.
Genau.
Wo war für dich der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, ich gehe bei Konux raus?
Ja.
Also hattest du das Gefühl, okay, mein Auftrag ist erfüllt 2019 oder wie kam das, dass du gesagt hast, bis hierhin und jetzt passt's?
Genau, ich hatte das Gefühl, das Unternehmen ist an einem Punkt, wo ich es auf guten Händen hinterlasse. Im Startup ist es, glaube ich, kann es immer noch besser werden. Mhm. Ja, also so, und das war einfach der Zeitpunkt dann Mitte 2019. Ich hatte dann alle meine Tätigkeiten quasi abgegeben. Wir hatten einen neuen VP Engineering, der dann CTO geworden ist, der Sebastian. Ich hatte damals jemanden für Product angestellt. Ich hatte eh das letzte halbe Jahr bis Jahr viel nur noch richtig große Account Sales gemacht in China, Japan, Indien. Und dann irgendwann waren die auch teilweise in Rollen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber ich glaube, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Weißt du, was ich meine? Das war ein guter Zeitpunkt für mich. Ich hätte sicherlich noch mal ein halbes Jahr länger oder ein halbes Jahr früher. Also, weil am Ende, glaube ich, es war wichtig für mich, dann zu sagen, okay, jetzt ist einfach mal Schluss und ich mache jetzt was anderes. Und es hat sich emotional für mich als ein guter Zeitpunkt damals angefühlt.
Unsere Zeit ist leider total geflogen. Wir müssen schon langsam auf die Zielgerade einbiegen. Vielleicht abschließend noch, gibt es noch weitere Gedanken, die du den Menschen, die hier zuhören, mitteilen möchtest? Dinge, wo du sagst, das sind einfach deine zentralen Learnings, die du in eigentlich allen Gesprächen, die du mit deinen Mentees führst, mitgibst, die du am Ende noch mitteilen möchtest?
Ich glaube, also ein sehr wichtiges Thema oder was ich das Gefühl habe, die wir zu wenig verstehen, ist dieses, also das Verständnis, dass Glücklichkeit in sich selbst ist. Mhm. Steht halt, ja. Also glaube ich, das ist so für mich, wenn die Leute was mitnehmen, also immer so, sucht Glücklichkeit nicht am Außen, in Außensachen, sondern mehr in euch selbst. Ja. Das zweite Thema ist für mich, sei einfach authentisch. So. Es wird halt Leute geben, denen das nicht gefällt, das ist auch in Ordnung, aber du wirst auch mehr Leute anziehen, die genau das suchen oder sich das auch wünschen. Halt, ja. Und ich glaube, die ganze Beziehung in deinem Leben, die du dadurch erlebst, sind einfach besser. Ja. Also versuch nicht ein Bild hinterher zu laufen, sei einfach authentisch sozusagen, wie du selbst bist, mit Stärken und Schwächen. Wir haben alle Stärken und Schwächen. Und dann das Letzte, stellt euch wirklich die Frage, warum macht ihr das? Mhm. Ja, also was ist der Grund, warum du gerade gründest? Also sei einfach ehrlich zu euch selbst, wegen Financial Independence, weil mich das Thema begeistert, weil ich mich gezwungen fühle, 100 andere Gründe. Aber sei einfach ehrlich zu euch selbst, weil wenn ihr das seid, dann wird alles besser daraus. Ja, du fühlst dich nie dann gezwungen, dass du etwas machst. Und auch, was ich gelernt habe, die Leute schätzen das auch. Ja. Weißt du, so, wenn du die Leute redest, sagst du, ich mache deswegen das und das, dann weißt du Bescheid, die Leute wissen, dass du ein ehrlicher Mensch bist, halt, ja, und es baut viel Vertrauen auf. Das sind, glaube ich, so die drei Sachen, mit denen ich gerne abschließen würde.
Vielen, vielen Dank. Ich fand es total schön. Ich fände es auch schön, wenn wir vielleicht unser Gespräch nochmal fortsetzen. Ja, und gibt viele Themen, die ich noch mehr mit dir beleuchten möchte. Einmal das People-Thema, das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann, wir haben ja gar nicht über AVI gesprochen, was ihr da genau macht, was das Geschäftsmodell ist, wie ihr da vorgegangen seid, wie du dann dein Team aufgebaut hast, wie du auch schaust, okay, wann ist ein Product-Market-Fit da, wie gehst du dann ins Fundraising, ist ja auch total interessant. Ja, ja. Vielleicht machen wir da nochmal eine
super gerne. Also super gerne, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, ich mag auch diese andere Art von Gesprächen, weißt du, wo man sich auch über andere Themen unterhält. Ich habe auch das Gefühl, in vielen Podcasts und vielen, ich mache nicht so viele Podcasts, hast du wahrscheinlich gesehen, weil sehr oft habe ich das Gefühl, es wird nur über, wie raise ich mehr Geld, wie baue ich eine größere Company, also, wie finde ich das richtige Thema. Das ist so, gefühlt fokussieren wir uns auf die falschen Sachen. Mhm. Wenn wir uns mehr fokussieren würden auf so, wie können wir bessere Menschen werden, dann kommt das alles mit sich selbst. Und damit darüber reden. Also es wird teilweise darüber viel geredet, aber in anderen Medien, über andere, was der Andi auch gerade viel macht, also aktuell ist für mich auch, ich freue mich, dass er das macht, weil ich glaube, er hat einfach eine unglaubliche Energie, die er mit sich bringt.
Voll.
Und das jetzt dann auch zu verknüpfen mit in sich selbst, also in also true mit sich selbst zu sein, mhm, und das auch anderen Leuten beibringen,
ja,
so ich kann einfach nochmal so noch mal einen starken Effekt, starke Welle, ja, kreieren, sozusagen, das freut mich.
Ja, er geht da richtig auf. Und ich mag das, dies umzudrehen und zu, ja, sagen, hey, wenn der Mensch stimmt, wenn das Menschliche passt, ja, dann folgt alles danach.
Ja, ja. Wir haben auch ein paar Überraschungen vorbereitet, wir arbeiten ein paar interessante Projekte jetzt, die will ich jetzt nicht mehr gerne, über die nächsten Monate sollten vielleicht noch ein paar coole Sachen von uns kommen, weil wir auch mehr überlegt haben, wie können wir noch früher mehr helfen und nochmal mehr in diesen Bereichen angehen.
Dann treffen wir uns nochmal in ein paar Monaten.
Yes,
setzen uns fort. Ich danke dir.
Gerne. Vielleicht machen wir es gemeinsam mit Andi.
Können wir machen. Gespräch gut. Zu dritt, ja, fände ich sehr schön. Ja, das machen wir. Super.